Du wirst ja immer in allen Überschriften und Ankündigungen, wo es um dich geht, ist der erste Satz immer Sophie Hunger, das bestgehütetste Geheimnis der Schweizer Musik. Bist du ja jetzt nicht mehr, oder? Oder bist du immer noch ein gehütetes Geheimnis? Findest du es eher unangenehm, dass jetzt so ein Ruhm auf dich zukommt? Wie gehst du damit um? Weil du ja, ich würde als Persönlichkeit dich jetzt eher als introvertiert bezeichnen. Oder dass du jetzt nicht auf den riesigen Bühnen stehen willst vor 10.000 Leuten. Oder ist es doch so? Und du freust dich drauf, nicht mehr das gehütete Geheimnis zu sein?
Das waren jetzt so viele Fragen. Ich weiß nicht, welche.
Eine große Ruhmwelle, die jetzt auf dich zuschwappt.
Also ich,
wie findest du das?
Ja, ich empfinde es eigentlich nicht so, dass eine Ruhmwelle auf mich zuschwappt. Überhaupt nicht. Also ich war, vor 3 Wochen waren wir in Glastonbury. Das ist eines der berühmtesten Musikfestivals der Welt. Und wir haben da um 12 Uhr gespielt, mittags. Und es war so ein bisschen wie wenn man vom Rand der Stadt aus so versucht, so in die Stadt reinzugucken. Also ich empfinde es nicht so, als würde ich von einer Ruhmeswelle überschüttet. Ich empfinde es eigentlich immer noch so, als wären wir so am Rande oder hinten, hinter den Sachen. Und ab und zu werfe ich dann sowas nach vorne oder so. So kommt es mir vor.
Bist du immer noch der Geheimtipp sozusagen? Als der, den du vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren gehandhabt wurdest?
Also ich kann nur sagen, wie es mir geht mit mir. Und ich bin für mich immer noch ein Geheimtipp und ich werde es wahrscheinlich immer bleiben. Und auch deswegen, weil ich das brauche, mich so zu fühlen, als wäre ich eigentlich nur so jemand, der so auf der hinteren Stufe steht. Also so, dass ich brauche das, dieses Gefühl. Ich möchte nicht auf der vordersten Stufe stehen.
Ja, genau, das wird ja immer schwieriger.
Nein.
Ich finde, du kannst dich ein bisschen verweigern, du kannst sagen, ich lese keine Kritiken über mich, ich gucke mir die Fernsehbeiträge nicht an über mich, ich gehe nur mit einem Tunnelblick zu den Konzerten, aber selbst da kommen mir immer mehr Leute und jubeln dir zu.
Ja, aber ich finde, meine Taktik ist nicht so schlecht. Und außerdem ist es ja auch sehr einseitig, also zum Beispiel letzte Woche waren wir in Amerika und ich meine, das ist dann wieder was anderes. Da bilde ich mir das dann überhaupt nicht ein. Da sind wir tatsächlich nur so kleine Sandkörner, die so über die Türschwelle huschen.
Ja, vielleicht ist es im deutschsprachigen Raum auch ein bisschen anders, weil die Leute sich so danach sehen und oder es auch was Außergewöhnliches ist, Musik zu machen, berühmt zu sein. Und in England zum Beispiel es ist schon fast normal oder sind Musiker jetzt keine Götter in dem Sinne, aber dennoch genießen sie wesentlich mehr Anerkennung, habe ich jetzt schon gehört von vielen. Also ist es noch so einen anderen Status und in Deutschland habe ich das Gefühl, oder Schweiz weiß ich nicht, bist du entweder machst du brotlose Kunst oder du schaffst es und dann bist du richtig berühmt und musst dann auch deine Frau stehen da. Ja, genau.
Naja. Also das finde ich ganz schlimm, die Vorstellung, dass ich jetzt da drin bin.
Sollen wir dich retten und entführen dich jetzt gleich?
Ne? Nein, ich muss mir einfach immer zu einbilden, dass ich überhaupt nicht da drin bin.
Dein jetzt neu erschienenes Album 1983, könnte man das als Konzeptalbum bezeichnen? War das eine Absicht von dir oder eher nicht?
Nein, manchmal versuche ich, weil ein Konzept ist ja eigentlich etwas sehr Praktisches, weil dann kann man ja erstmal ein Konzept machen, dann muss man nur noch ausführen, was in dem Konzept steht. Also manchmal wünschte ich mir, ich hätte ein Konzept, aber es funktioniert nicht, es funktioniert nie. Also es ist immer das, was man eigentlich zunächst für unwichtig gehalten hat, ist am Schluss das, was gut war oder was stark war. Ich kann immer nur im Nachhinein so ein bisschen eine Gestalt sehen oder so.
Wie würdest du es denn beurteilen im Unterschied zum Vorgängeralbum Monday's Ghost? Was hat sich da musikalisch verändert? Wie hast du dich da weiterentwickelt? Also was sind so die grundlegenden Unterschiede für dich in deiner Arbeit?
Ja, also bei 1983 war ich viel mehr anwesend. Monday's Ghost, das war eine sehr, ich weiß nicht, so eine dunkle Zeit. Ich kann mich auch nicht mehr gut an die Aufnahmen erinnern. Es war sehr eine schwere Zeit mehr. Und jetzt 1983, ich war sehr, ich habe mich sehr beeilt damit. Ich war sehr, sehr präsent. Ich habe alles, alles versucht, möglichst klar. Ich war irgendwie klar im Kopf, als ich das gemacht habe. Das fällt mir auf. Und ich habe mich auch sehr beeilt. Ich habe es ganz schnell gemacht.
Ja. Und da ist nichts verloren gegangen?
Wahrscheinlich. Doch, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Und ich würde es vielleicht nicht wieder so machen, aber ich musste es so machen. Ich musste es unbedingt machen, sofort.
Du hast ja auch gesagt, dass also dieses Album ist sehr geplant gewesen und sehr gezielt, vielleicht auch deswegen, weil es so schnell fertig sein musste. Und das steht so ein bisschen im Widerspruch zu dem Intuitiven, was man ja auch immer so als Hörerin gerne hätte von den Künstlern, die da morgens aufstehen und dann aus dem Bauch raus im Album so runterschreiben. Aber du bist ja auch eine Vertreterin davon, die sagt, Music is never authentic, also Musik ist Kunst und das ist ein Handwerk und es kommt eben nicht aus dem Bauch raus, oder doch? Oder wie ist denn das Mischungsverhältnis? Weil so ein bisschen intuitiv muss es ja trotzdem auch sein. Sonst kann das ja jeder lernen. Also es muss ja irgendwie auch was Gegebenes sein, eine Gabe sein, die du hast.
Ja, ich glaube, dass diese Frage beschäftigt die europäische Kulturgeschichte seit 1000 Jahren, 2000 Jahren vielleicht. Ich weiß nicht, wie diese Mischung genau aussieht. Wahrscheinlich verändert sie sich ständig. Also ich habe das Resultat nicht. Ich weiß es nicht.
Und also diesen Spruch, Music is never authentic, auf der MySpace-Seite war das, was bedeutet das für dich? Ich habe das irgendwie gelesen und dachte so, hey, cool. Weil irgendwie, also das ist genau, was Eva gerade meinte, sonst kommt das immer so, ja, das kam jetzt so aus mir raus, ja. Und das ist da und irgendwie so. Und ich fand, das war so, hey, das war ehrlich und das ist pragmatisch und das ist irgendwie so, da steckt Arbeit dahinter. So, du warst ganz ehrlich damit, dass es irgendwie Arbeit ist oder ein Produkt ist. Und habe ich das richtig verstanden?
Ja, also, nein, es ist mehr so, also ich habe... So, ich lese jeden Tag viel Zeitung und mir ist aufgefallen, dass in den letzten paar Jahren dieser Begriff authentisch, ja, im Subjekt der Authentizität, der immer häufiger vorkommt. Es ist offensichtlich etwas, wonach die Leute sich sehen, aber gleichzeitig kommt er auch sehr oft in Beziehung mit Musik vor und nämlich als lobendes Adjektiv sozusagen. Ja, das ist eine besonders authentische Ziele und das kam immer öfters und irgendwas hat mich daran gestört, weil ich mal gedacht habe, also Musik ist nicht authentisch. Authentisch ist für mich irgendwie etwas, zum Beispiel ein Kind, das aus der Gebärmutter herauskommt. Das ist was authentisch und schreit. Dieser Schrei ist vermutlich authentisch. Aber was Musik...
Was ganz Naturhaftes sozusagen, oder?
Ja, also ich kann nur sagen, das wäre jetzt ein Beispiel, wo ich sagen würde, das ist authentisch.
Ja.
Ich weiß nicht, inwiefern Musik authentisch sein soll. Es ist sein... Ein künstlerischer Ausdruck ist für mich sehr weit von authentisch weg. Und außerdem finde ich auch das Wort schrecklich. Es ist nämlich sehr kompliziert, es ist schon sehr schwierig, es überhaupt auszusprechen. Und das zeigt eigentlich schon, dass das Wort an sich eigentlich schon überhaupt ganz weit von dem weg ist, was es eigentlich sagen möchte. Es kann auch sein, dass zum Beispiel das Konzert beginnt und es geht nicht und auf einmal gibt es ein bestimmtes Stück oder so, wo man in die Musik hineinkommt. Man kann auch wieder rausfallen. Also das ist nicht so etwas Statisches, es bewegt sich die ganze Zeit.
Ja, es gibt ja auch so eine Dramaturgie beim Konzert, Entwicklung. Ja. Meistens ist es so, am Anfang ist das Publikum verhalten, dann löst es sich irgendwann, dann kommt halt irgendein Lied, das alles auflöst und dann ist Ekstase.
Ja, genau.
Je nach Genre.
Aber ist das nicht auch gefährlich so, sich so ganz irgendwie sich fallen zu lassen und reingezogen zu werden und mitzufühlen und so. Das ist doch auch immer so schön das ist und so leidenschaftlich das ist, aber es ist doch immer auch eine Gefahr da, oder?
Ja, das stimmt, aber das
tiefe
ist...
Tiefe Gefühle ist immer auch eine Gefahr, würde ich sagen.
Ja, aber ich empfinde das als das Los meiner Beschäftigung. Also das ist das Leben, das ich gewählt habe. Das ist übrigens ein Problem, das ich teile mit allen Leuten, die auf der Bühne sind. Auch mit zum Beispiel, ich habe gute Freunde, die sind Tänzer. So ein Gespräch wäre mit ihnen auch möglich. Genau diese Frage. Und das ist einfach, das gehört zu diesem Beruf. Es ist Bestandteil von unserem Leben.
Das ist ist vielleicht wie die Schauspielerin, die, wenn sie eine Rolle hat, in der sie leiden muss, dann auch leidet, oder?
Ja, das sind schwierige Fragen. Und das ist wiederum so authentisch, dann. Du hast ja eigentlich auch keine andere Wahl, als authentisch zu sein auf der Bühne. Du bist ja keine Schauspielerin, du bist Musikerin. Und das Publikum erwartet von dir wahrscheinlich auch, dass das, was du da singst und zeigst, dass es echt ist. Im Gegensatz zu einer Schauspielerin, da ja, weiß ich das, dass es gespielt ist.
Ja, das stimmt auch. Nur für mich sind diese Begriffe echt und unecht und künstlerisch und nicht authentisch, nicht authentisch. Ich bin überfordert mit diesen Begriffen. Ich habe ein Gefühl für die Musik, dieses Gefühl ist natürlich. Ich musste es nicht lernen. Das Gefühl für die Musik war immer schon da. Das ist etwas, was ich nicht verstehe, aber immer kann. Und ich weiß nicht, wie ich das mit diesen Sachen wie echt und unecht und so, wie ich das da reinkriege. Ich kann es nicht sprachlich. Aber ich glaube, es ist auch eine sehr europäische Unterscheidung.
Ja.
An sich, diese ja. Unterscheidung. Zum Beispiel in Amerika würde jetzt wahrscheinlich ein, sagen wir mal so, in Interviews so eine Frage nicht unbedingt gestellt werden. Ich sage nicht, dass es eine falsche Frage ist, aber es ist auch ein kultureller Begriff.
Mhm.
Realität in Europa ist ein kultureller Begriff oder Echtheit oder so. Und es ist etwas, was alle Menschen interessiert zurzeit. Auch Reality-TV, solche Sachen sieht man das auch. Das ist etwas, was uns irgendwie sehr interessiert, das aufzuschlüsseln. Die Hintergründe.
Dein Künstlerinnenname ist Hunger. Also, spricht man Hunger aus oder Hunger? Hunger.
Ja, es Hunger. Kommt davon, auf welche Sprache das man spricht. Das ist alles richtig.
Auf Schweizerdeutsch?
Hunger.
Hunger.
Ja,
Und das ist der Mädchenname deiner Mutter. Ja. Aber du hast dann der Name deines Vaters oder der Name, der in deinem Pass steht, ist auch sehr schön. War dir das zu nah an deiner Person oder hatte das wirklich was mit deiner Mutter zu tun, dass du das so gewählt hast?
Ich habe schon, seit ich ein kleines Kind bin, habe ich von diesem Namen gehört. Also meine Onkel und Tanten heißen auch Hunger. Und ich habe schon immer gedacht, das ist ein bisschen komisch. Und es gab ja auch noch das andere Wort, das auch so, sich auch genauso angehört hat, das mit dem Essen zu tun hat. Und ich habe immer nicht genau die Grenze gesehen. Ich habe das Wort habe ich schon früh gehört und es war so ein kleines Rätsel dahinter. Und immer wenn jemand gesagt hat Hunger, dann hat es für mich immer mehr bedeutet als nur, jetzt hat jemand Hunger. Es hatte was mit mir zu tun dann. Und ich wusste schon immer, dass dieser Name, dass ich irgendwas mit diesem Namen machen muss. Und ich war in Iran und ich habe das so gesagt, so Sophie Hunger. Und dann wusste ich so, jetzt heiße ich so. Also ich habe es einfach so gesprochen. Ja, also in Iran ist es so, dass die Töchter den Nachnamen ihrer Mutter nehmen.
Mhm.
Nicht ihres Vaters. Und ich glaube, es war in diesem Zusammenhang, habe ich das wahrscheinlich gesagt oder so.
Und das war das erste Mal. Und ja. dann war für dich klar, dass
mit deinen Künstlerinnennamen. Ja, ich habe so gesagt, Sophie Hunger. Und dann bin ich runter zu meinen Eltern, wir haben gegessen. Dann habe ich eine Rede gehalten, habe ich an ein Glas geklopft, an ein Weinglas. Bin aufgestanden, habe erklärt, dass ich, es war Weihnachten. Und ich habe gesagt, im Sommer nehme ich eine CD auf und ich heiße Sophie Hunger.
Wie fand deine Mutter das? Oder dein Vater?
Ja, die haben sich natürlich gefreut. Das ist ja auch einfach. Eltern freuen sich ja, wenn man solche Sachen macht.
Naja, zum Schluss noch diese Generationenfrage, was für uns auch spannend ist, weil wir sind, denke ich mal, in einem ähnlichen Alter. Ich bin 80 geboren, 82, 83.
Ah, okay.
Ja, also wir sind jetzt diese unmündige Generation, finde ich ja auch ganz schön frech, ne?
Ja, ja, das war etwas, ich weiß, dass das frech ist, aber...
Ich finde es in Ordnung, also ich würde es nur jetzt gerne noch ein bisschen weiterspinnen. Ich hab mir noch nie darüber Gedanken gemacht, sind wir das wirklich? Sind wir so passiv und was kann ich selber tun, um nicht dann meinen Enkelkindern erzählen zu müssen, wir waren eine passive, verwöhnte Generation, die alles hatte und nichts mehr tun musste politisch. Und unsere Eltern waren in den 68ern, haben wir irgendwas sonst was gekämpft oder Feministinnen oder ja, haben was bewegt und wir eben nicht. So, also da habe ich erst zum ersten Mal drüber nachgedacht, ist es denn wirklich so für mich, sind wir das, sind wir die Generation? Hast du damit recht? Und, oder was müsste passieren, dass es anders sein könnte? Also, oder wie könnten die Handlungsoptionen denn aussehen? Ich meine, du sprichst dann von Revolution und sowas, was natürlich so ein bisschen übertrieben ist, ist klar. Aber es ist ja doch ein starkes Statement. Also das Revolution ist ja dieses hier alles umwälzen, alles kaputt machen, was ja auch nicht so ganz dein Ernst sein kann, aber du hast es gesagt. Also wie hast du das gemeint?
Ja, es war ein lustiges Gespräch, das viele Konsequenzen hatte.
Jetzt wirst du als linke Künstlerin gehandelt überall, oder wie?
Ja, ich kann auch eigentlich das Gegenteil behaupten und ich finde es auch richtig. Nein, aber also das Gespräch hat damit angefangen, dass wir darüber gesprochen haben, was ist unsere Generation? Und dann habe ich angefangen, das versucht das zu beantworten und dann ist mir aufgefallen, dass ich es eigentlich überhaupt nicht weiß. Dass ich nicht ein einziges Adjektiv oder so jetzt nennen könnte, oder ein Identifikationsmerkmal für unsere Generation. Ich weiß es einfach nicht.
Oder wäre das wichtig für dich, dass du, also bei den 68ern sagt man vielleicht, ich weiß nicht, revolutionär und
anti-autoritär, liberal,
anti-autoritär, ja, freizügig. Bei den 70ern vielleicht Pädagogen, Ökos oder so.
Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber ich stelle fest, dass es nichts gibt.
Mhm. So ein bisschen Generation X oder so?
Ich weiß nicht genau, was das heißt.
Die hat eine Leerstelle sozusagen. Also ja. Wenn man sie definieren will, dann bleibt halt ein X sozusagen.
Also das kann man beliebig definieren nachträglich,
genau,
dann.
Für, ja, oder für einfach
oder null,
nix halt. Ne?
Ja, vielleicht. Das habe ich noch nie gehört.
Generation X, ich glaube, es ist eher so 90er Jahre, Nirvana, Grunge, alles scheiße, bringen wir uns lieber um oder so.
Aber das wäre dann schon mal was.
Ja, das ist gar nicht so. Also, ja, genau, also ich finde, das ist so, da könnte ich mich jetzt fast schon dazu zählen, so in den 90ern pubertär gewesen zu sein.
Generation.
Ja, ich identifiziere mich da schon mit diesem, mit der Crunch-Phase so ein bisschen. Ne?
Okay.
Also der Tod von Kurt Cobain war sicher so eine Zäsur.
Ja.
Ja, das stimmt. Aber das stimmt. Der Rest, alles, was nachher kam, war, kann man eigentlich auslassen. 90er Jahre Musikkultur.
Und du bist der Zerstörung nicht unbedingt kritisch gesinnt oder findest, das hat doch was Konstruktives oder was Positives, denn nachdem es zerstört ist, kann es wieder neu geboren werden, neu wachsen. Also singst du auch 1983 am Ende. Alles muss weg, alles muss sterben. Also machst du das, versuchst du das mit deiner Musik? Also erstmal so destruktiv zu sein, damit nochmal dann was Neues entstehen kann, was Besseres?
Ich weiß nicht, das ist einfach so ein Lebensgefühl, das ich habe, dass ich mir immer wieder vorstellen muss, von null anzufangen, von nichts anzufangen und immer wieder die Tradition, eigentlich versucht, die Tradition zu vergessen oder sie irgendwie abzulösen. Ich muss mir das vorstellen können. Schlussendlich gelingt es mir natürlich überhaupt nicht, aber ich muss mir das vorstellen können.
Ist dann in 1983, also ich bin über das Wort Volkslied gestolpert und habe mich dann gefragt, ob das einer der Wörter ist. Also manchmal gibt es im Schweizerdeutschen so Wörter auf Hochdeutsch, die aber dann nicht, die nicht ganz passen. So im, also für, ja. Zum Beispiel, ich war gestern in der Schweiz, da meinte der Mann am Schalter von der Bahn, sind Sie froh um einen Fahrplan, um einen ausgedruckten Fahrplan? Ich so, ich habe das erst nicht verstanden, aber er meinte halt, brauchen Sie einen? Möchten Sie einen? So. Er hat gesagt, sind Sie froh um einen? Ich habe das nicht verstanden und ich dachte dann, das ist so eine Übersetzung von Schweizerdeutsch auf Hochdeutsch sozusagen. Und ist es mit dem Begriff des Volksliedes auch? Weil, also Volkslied ist irgendwie was im Deutschen negativ, also
man assoziiert damit Volksmusik und volkstümliche Musik, aber ich glaube, Volkslied heißt ja wirklich nur Folksong, oder?
Also ich habe das dieses Wort so als zusammengesetztes Wort, ein Volkslied.
Montreux ist das Jazzfestival, ja. Das berühmte?
Ja.
Da spielst du wieder.
Ja. Bist du da aufgeregter als sonst, weil es so einen Namen hat, Montreux? Anderes Publikum ist ja das totale Fachpublikum wahrscheinlich, ne?
Ja. Also ich habe schon mal da gespielt und da war ich wirklich saumäßig nervös. Also so, dass ich es gar nicht genießen konnte, den Auftritt. Das war auch so ein Beispiel von einem Konzert, das für mich jetzt nicht so toll war.
Du bist ja nun nicht besonders alt. Hast du das Gefühl, dass du da so eine Schonfrist genießt? auch von den Medien, von Journalistinnen, vom Publikum. Und dass die das eher umgekehrt werten und denken, wow, die ist so jung und schon so gut. Kriegst du da was mit?
Nein, aber ich glaube, was ich schon merke, ist, dass wenn ich nicht, dass es mir manchmal ein bisschen Angst macht, dass wenn ich mich jetzt nicht permanent in diesem Maße weiterentwickle, dass ich das dann ein Problem sein könnte für mich. Vielleicht, weil ich jetzt daran gewohnt bin, dass eigentlich alle 6 Monate alles wieder anders ist. Auch was ich kann, viel ganz anders ist.
Weiterentwicklung meinst du künstlerisch?
Ja, aber auch die anderen Sachen, alles. Weil das Problem ist, selbst diese Sachen wie Erfolg und so, es ist nicht so, dass einen das unberührt lässt.